Thema heute Morgen ist absolut vertrauenswürdig. Unser Gott ist absolut vertrauenswürdig und ich möchte euch ein Stückchen auf den Weg nehmen, warum ist er das und dass wir da so richtig drin hineinsteigen können. Ich vermute, viele von uns kennen die Geschichte von dem Mann, der sein Haus gebaut hat auf dem Fels oder auf dem Sand. Wer kennt die Geschichte noch aus der Sonntagsschule? Einige, aber nicht ganz alle. Das ist eine Geschichte, die man eben aus der Sonntagsschule kennt, aber sie beinhaltet ganz eine grosse, grundsätzliche Wahrheit. Und ich möchte gerne, dass wir diese Geschichte jetzt dort, ja, wir können uns erinnern an die Sonntagsschule, aber es ist wichtig, dass wir die Basis verstehen von dieser Geschichte und darum möchte ich sie auch nochmal erzählen, damit alle die Geschichte auch wirklich präsent haben. Einer, sagt Jesus, er hat ein Beispiel gemacht, wo mein Wort gehört und tut, der ist eigentlich ein cleverer, das ist ein gescheiter Mann. Weil der baut sein Haus auf den Fels. Wenn dann der Regen kommt, wenn die Wolke platzt und wenn das Wasser daherkommt und der Sturm tobt und über das Haus hineinbricht, dann bleibt das stehen, weil es ist auf dem Fels gebaut. Wenn aber einer mein Wort hört und nicht tut, den kannst du ihn vergleichen mit einem dummen Mann. Weil der baut sein Haus auf dem Sand. Wenn dann die Wolke bricht und das Wasser daher stürmt oder doset und dann der Wind kommt und über das Haus hineinbricht und drüber hinein stürzt, dann fällt alles zusammen. Es gibt gute Fundamente und es gibt schlechte Fundamente. Und wir wollen heute die Geschichte nochmal anschauen, jetzt genau mit dem Vertrauen. Jemand, der sein Vertrauen auf Gott setzt, baut eigentlich sein Haus auf Fels. Und jemand, der sein Vertrauen auf sonst etwas setzt, der baut sein Haus auf Sand. Aber die sandigen Fundamente, da möchten wir mal schauen, ja, was sind denn so sandige Fundamente? Der Martin hat das schon ganz schön gesagt am Anfang. Er hat uns ein paar Beispiele aufgezählt. Ja, kannst du den NZZ vertrauen oder sonst ein paar Sachen? Du weißt vielleicht selber, wo deine Fundamente sind, deine Sandfundamente. Man kann sagen, alles, was so Skifundamente sind, alles, wo mir eine vermeintliche Sicherheit gibt, da weißt du selber, was das bei dir ist. Aber machen wir ein paar Beispiele. Man könnte ja sagen, okay, Gesetze von unserem Land, die sind stabil, das gibt mir Sicherheit. An denen klammere ich mich fest. Oder ich könnte sagen, ein paar Regeln. Wenn ich zum Beispiel Aktien habe und eben über das Geld haben wir auch schon ein bisschen geredet. Und jetzt wollte ich das möglichst sicher anlegen und dann gibt es Börsenregeln. Man kann am Computer ein paar Sachen eingeben und irgendwann, ja, rechtzeitig dann, damit mein Geld nicht bach abgeht, wird dann gerade noch verkauft und so weiter. Das funktioniert bis zum nächsten Börsencrash, können wir alle auf Sand baut. Oder vielleicht der Arbeitgeber. Vielleicht sagst du, haben hoffentlich ganz einen sicheren Arbeitsplatz. Und hebst dich fest an dem Arbeitsplatz und denkst, ja, ich habe einen super Arbeitgeber, den gibt es schon seit über 100 Jahren. Und die Produkte, die wir herstellen, die braucht es immer. Was könnte da passieren? Das haben vielleicht die Leute auch gedacht, die bei der Swissair gearbeitet haben. Wir als ganze Nation hätten niemals geglaubt, dass der Tag kommt, wo das Grounding ist und die Leute irgendwo auf der Welt verstreut sitzen, am Boden hocken und nicht mehr heimkommen, weil man es nicht erwartet hat, tatsächlich, unser Flaggschiff von der Schweiz am Boden fliegt nicht mehr, tut nicht mehr. Und wir haben doch so vertraut auf das. Oder ein anderes Beispiel. Wir vertrauen auch auf Menschen und ich sage gar nicht, dass man das nicht soll. Menschenvertrauen ist völlig okay. Die Frage ist, wo die absolute Basis ist, meine letzte Sicherheit ist. Auf Menschenvertrauen. Da ist ein Mensch mit so einem guten Charakter. Der Mensch, der tut so viel Gutes. Ich finde, ja, also da ist jetzt wirklich ein totales Vorbild. Dem Mensch, dem laufe ich hinten an. Bis an dem Tag, wo er dich enttäuscht. Hast du vielleicht schon erlebt? Auf was kann ich denn bauen? Alles ist so Schein. Es funktioniert nicht richtig. Woher kommen denn die Sandfundamente? Für da gehen wir mal ein bisschen weiter zurück. Gehen wir mal zu Adam und Eva. Gott hat ihnen den Garten gemacht. Wunderschön. Er hat ihnen alles gegeben, um dort drinnen zu herrschen. Er hat gesagt, tünt das verwalten, macht da einen guten Job. Könnt alles machen, einfach etwas dürfen ihr nicht machen. Kennen wir alle die Geschichte. Nur etwas nicht, alles andere könnt ihr machen. Von dieser Frucht da, von dem Baum in der Mitte vom Garten, dort dürfen ihr nicht essen. Und damit haben die Menschen die Möglichkeit bekommen, sich zu entscheiden. Der Wahlentscheid liegt bei den Menschen. Auf was baue ich jetzt? Baue ich jetzt auf Gott? Ist er mein Fundament? Ist er der Fels? Oder baue ich eher auf mich selber? Vertraue mir gleich nicht so ganz, ob er es wirklich gut meint mit mir? Muss ich das Heft selber in die Hände nehmen und selber ein bisschen steuern und ein bisschen lenken? Leider haben sie sich entschieden für den Sand. Sie haben nicht Gott das Hinterste und Letzte zutraut. Sie haben gedacht, ja nein, ich muss doch selber etwas machen, damit es mir besser geht. So Sandfundament, die haben, oder unser menschliches Denken hat eigentlich noch einen tieferen Ursprung. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen Stufen runtergehen, dann merken wir, dass das Kernproblem von Adam und Eva eigentlich war, sie haben vor allem an sich gedacht. Wir müssen schauen, dass es uns gut geht. Wir denken, ich. Wir sorgen für uns. Wir nehmen das Heft in die eigenen Hände. Und das ist ein typisch menschliches Verhalten. Wir Menschen beschäftigen uns mit uns selber. Und es passiert selten, dass wir probieren, in die Schuhe vom anderen zu stehen. Aber heute Morgen bitte ich dich, dich mal jemand anderes hineinzufühlen. Jetzt kannst du dich mal ein bisschen zurücklehnen im Stuhl, ganz locker. Und jetzt mal nicht an dich denken, sondern wir gehen jetzt ein bisschen auf den Weg miteinander. Ich möchte euch mit euch Gottes Herz erkunden. Dass wir uns jetzt so praktisch in seine Schuhe hineinstellen. Und wir wollen mal hören, in ihn hineinhören. So, was sagst du mir? Und ich möchte dich verstehen, ich möchte deinen Herzschlag spüren. Wenn uns das gelingt, Gottes Herzschlag zu spüren und in ihm sein Denken hineinzukommen, dann haben wir eine Basis, die uns hilft, ihm wirklich unser Vertrauen zu schenken. Warum ist er vertrauenswürdig, wenn ich ihn hineinlasse? Und ich möchte das machen anhand von einer Geschichte. Die kennen dir die meisten, die Wüstenwanderung. Es ist eine sehr dramatische Liebesgeschichte. Das überrascht dich jetzt vielleicht. Wieso soll die Wüstenwanderung eine Liebesgeschichte sein? Es ist eine. Gott ist der Bräutigam. Und er ihn verzehrt es fast vor Sehnsucht nach seiner Braut, dem Volk Israel. Mir geht es jetzt darum, dass man auf Gefühl von Gott achtet. Ich lese euch jetzt einen Text vor aus Psalm 78. Ich lese nicht ganz alles, darum ich übergumpe manchmal ein bisschen. Und ich hoffe ganz fest, es gelingt uns, jetzt fühlen uns, wie es Gott da dabei gegangen ist. Und das ist für mich die Grundlage heute Morgen zum Verstehen, wie sein Herz tickt. Ich will euch die Geschichte unseres Volkes vor Augen malen. Ihre dunklen Rätsel will ich euch erklären. Was wir gehört und erfahren haben, was schon unsere Väter uns erzählten, das wollen wir auch unseren Kindern nicht verschweigen. Jede Generation soll von den mächtigen Taten Gottes hören, von allen Wundern, die er vollbracht hat. Sie alle sollen auf Gott ihr Vertrauen setzen und seine Machttaten nicht vergessen. Was er befohlen hat, sollen sie tun. Und nicht so handeln wie ihre Vorfahren, die sich gegen Gott auflehnten und sich ihm widersetzten. Sie waren untreu und unbeständig. Die Ephraimiten besaßen starke und gut ausgerüstete Bogenschützen. Trotzdem flohen sie, als es zur Schlacht kam. Sie hatten den Bund gebrochen, den Gott mit ihnen geschlossen hatte, und weigerten sich, nach seinem Gesetz zu leben. Sie vergaßen seine großen Taten. Alle Wunder, die er mit eigenen Augen sie hatte sehen lassen. Ja, schon ihre Vorfahren hatten seine Wunder erlebt, damals in Ägypten, im Gebiet von Zoan. Er teilte das Meer und ließ sie hindurchziehen. Das Wasser türmte er auf wie einen Wall. Am Tage führte er sie mit einer Wolke und in der Nacht mit hellem Feuerschein. In der Wüste spaltete er Felsen und gab ihnen Wasser aus der Tiefe in Hülle und Fülle. Ganze Bäche brachen aus den Felsspalten hervor und stürzten herab wie ein Wasserfall. Aber unsere Vorfahren sündigten weiter gegen Gott, den Höchsten. Dort in der Wüste lehnten sie sich gegen ihn auf. Sie forderten Gott heraus und verlangten von ihm die Speise, auf die sie gerade Lust hatten. Voller Misstrauen fragten sie, ist Gott denn überhaupt in der Lage, uns hier in der Wüste den Tisch zu decken? Den Felsen hat er zwar gespalten und das Wasser floss in Strömen heraus, aber kann er auch Brot herbeischaffen? Kann er für sein Volk Fleisch auftreiben? Als der Herr das hörte, wurde er zornig. Sein Zorn entflammte über Israel wie ein zerstörendes Feuer, denn sie glaubten ihm nicht und rechneten nicht mit seiner Hilfe. Dennoch gab er den Wolken Anweisungen und öffnete die Schleusen des Himmels. Er ließ das Manna auf sie herabregnen, Getreide vom Himmel gab er ihnen zu essen. Sie aßen das Brot der Engel und Gott gab ihnen genug zum Sattwerden. Dann ließ er den Ostwind losbrausen und schickte auch den Südwind auf seine stürmische Reise. Er ließ Fleisch auf sie regnen, Vögel so zahlreich wie Sand am Meer. Mitten ins Lager seines Volkes ließ er sie fallen. Ihr Zeltplatz war mit ihnen bedeckt. Sie aßen davon und wurden mehr als satt. Gott gab ihnen alles, was sie verlangten. Doch ihre Gier war immer noch nicht gestillt. Hemmungslos fraßen sie alles in sich hinein. Da wurde Gott aufs Neue zornig und brachte ihre stärksten Männer um. Er vernichtete die jungen Krieger Israels. Dennoch sündigten sie weiter und vertrauten ihm nicht, obwohl er all diese Wunder vollbracht hatte. Da ließ er ihr Leben ohne jeden Sinn verstreichen. Von Angst erfüllt gingen ihre Jahre dahin. Immer wenn Gott einige von ihnen tötete, fragten sie wieder nach ihm. Von Reue ergriffen suchten sie Gott. Dann erinnerten sie sich, dass er ihr Beschützer war, dass er, der Höchste, sie befreit hatte. Aber ihre Reue war nicht echt. Jedes ihrer Worte war eine Lüge. Nichts von dem, was sie sagten, war ehrlich. Ihr Vertrauen auf Gott war schwach und unbeständig. Sie standen nicht treu zu dem Bund, den er mit ihnen geschlossen hatte. Trotzdem blieb er barmherzig, vergab ihre Schuld und tötete sie nicht. Immer wieder hielt er seinen Zorn zurück, anstatt ihm freien Lauf zu lassen. Er wusste ja, wie vergänglich sie waren, flüchtig wie ein Hauch, der verweht und nicht wiederkehrt. Wie oft boten sie Gott die Stirn, wie oft verletzten sie ihn tief, dort in der Wüste. Immer wieder forderten sie ihn heraus, sie beleidigten den heiligen Gott Israels. Sie vergaßen seine Macht und den Tag, an dem er sie vor ihren Feinden befreit hatte. Sie wandten sich von ihm ab und verließen ihn treulos, wie schon ihre Vorfahren. Sie waren unzuverlässig, wie ein Bogen, dessen Sehne reißt. Sie erzürnten Gott, denn sie errichteten auf den Bergen Heiligtümer für fremde Götter. Mit ihren Götzenbildern reizten sie ihn zum Zorn. Ja, er geriet außer sich vor Zorn und gab Israel völlig auf. Er verließ sein Heiligtum in Silo, das Zelt, in dem er den Menschen nahe gewesen war, die Bundeslade, das Zeichen seiner Macht und Ehre, gab er in die Hände der Feinde. Er war zornig über sein Volk und ließ es durch das Schwert der Gegner umkommen. Die jungen Männer fielen im Krieg. Den Mädchen sang man kein Hochzeitslied mehr. Die Priester wurden mit dem Schwert umgebracht. Ihre Witwen durften nicht einmal die Totenklage anstimmen. Doch dann erhob sich der Herr, als hätte er geschlafen. Er stand auf wie ein starker Krieger, der aus seinem Rausch erwacht. Er schlug seine Feinde in die Flucht und machte sie für alle Zeiten zum Gespött. Die Nachkommen Josefs ließ er fallen. Vom Stamm Ephraim wollte er nichts mehr wissen. Den Stamm Juda jedoch wählte er aus, den Berg Zion, dem seine Liebe gehört. Dort errichtete er sein Heiligtum, hoch ragte es auf. Fest und unerschütterlich wie die Erde steht es da. Er wählte David aus, ihm zu dienen. Von den Weiden holte er ihn weg, wo er die Schafe hütete. Gott machte ihn zum Hirten über Israel, über sein erwähltes Volk. David regierte es mit aufrichtigem Herzen und führte es mit kluger Hand. ist dramatisch. Das ist die Sehnsucht von einem Bräutigam. Er verzehrt sich fast vor Liebe für sein Volk. Kannst du sein Leiden nachfühlen? Bist drin in seinen Gedanken? Manchmal ist er restlos verzweifelt. So verzweifelt, dass er Bundesladen finden gibt. Er mag nicht mehr mit dem Volk. Er liebt sein Volk so fest, seine Braut. Und er wird nicht beachtet. Er macht ihnen riesige Geschenke. Wunder. Und sie schauen weg, sie wollen es nicht. Die Braut hat andere Männer genannt. Misstrauen und Zweifel. Aber er will sie, er will niemand anders. Als ich den Text gelesen habe, sind mir Tränen gekommen. Wie können die Israeliten nur so selbstbezogen sein, so fordernd, so abweisend, nicht verstehen, dass er sie will? Wie können sie alles selber bestimmen und ihn einfach vergessen? Und wie kann ich denn nur immer wieder so zweifeln und ihm nicht wirklich glauben, dass er alles für mich macht und dass er für mich sorgt? So setzen die Menschen ihr Vertrauen auf den Sand oder in Sand, wie man sagt. Aber Gott ist dennoch treu. Soll ich euch einen wunderschönen Beweis zeigen für seine Treue? Das Volk gibt es heute noch. Die Geschichte ist 3300 bis 3400 Jahre her, wo sie passiert ist. Und Israel gibt es heute noch. Er hat sein Volk nicht ins Sand gesetzt. Und jetzt können wir uns fragen, ja, was hat das jetzt alles mit uns zu tun? Genau wie er mit Israel dort mal unterwegs war, ist er mit dir unterwegs und ist er mit mir unterwegs. Warum behaupte ich das? Wir sind aufgepfropft auf das Volk Israel, auf sein Volk. Was er da geschrieben hat und was er an Liebe für sein Volk hat, gilt für dich höchstpersönlich heute Morgen. All das ist für dich. Es ist seine Liebeserklärung an dich. So sehnt er sich nach dir. Er wird mittendrin sein auf deinem Wüstenweg, wo du bist. Vielleicht bist du nicht in der Wüste, aber dort, wo du unterwegs bist, das ist der Weg, das ist dein Auszug. Und dort wird Gott dein Versorger sein. Das lesen wir auch im Neuen Testament. Matthäus 6, Vers 32. Da heisst es, darum sollt ihr nicht sorgen. Das ist ein Auftrag, so hat das auch dem Volk Israel gesagt. Sorgt nicht. Darum, und das gilt jetzt uns. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles, was? Zufallen. Vom Himmel oben runter. Wie Vögel. Er will dein Versorger sein in deinen täglichen Aufgaben. Deine Wüstenwanderung ist genau dort, wo du unterwegs bist. Das ist Auszug. Wenn du jetzt eine Frau bist mit Kind zu Hause und es vielleicht manchmal so aussieht, ich weiß nicht, ob es alle sehen, da unten ist ein Baby. Das ist Alltag. Das ist dein Auszug. Da ist eine Multitasking-Frau da, die muss kochen, die muss dem Kind schauen, die muss putzen. Vielleicht kommt der Mann gleich heim. Das ist der Moment, wo Gott dich will versorgen. Oder Senioren, dort, wo ihr dran sind, jeden Tag, was euch beschäftigt, das ist dein Auszug von Ägypten, das ist deine Wüstenwanderung. Und dort drin will Gott dich versorgen. Oder Schüler in der Schule, wo immer. Irgendwo im Beruf, auf dem Bau, im Büro, bei der Planung, in der Konstruktion. Gott interessiert sich für das. Glaubst du das? Dass Gott sich interessiert für das, was du machst? Du bist ein Computermann. Dann interessiert er sich für Computer. Er kommt besser daraus als du. Und in all dem, wo du drin bist, wo du Profi bist, das interessiert Gott. Da hat er Spass dran. Er hat Grundlagen gelegt für das. Und da will er dein Versorger sein. Mit Sinne. In der Wirtschaft, in der Firma, im Staatswesen, wo immer. In der Gemeinde. Ich habe mir auch überlegt, welches sind die Felder, meine Verantwortungsgebiete, wo hauptsächlich Gott mit mir unterwegs ist und mich will versorgen. Das ist meine Familie. Das ist mein Job und das ist Gemeinde. Das ist jetzt für mich so. die Hauptfelder, wo ich drin bin. Du weißt selber, welches es deine sind, wo du Verantwortung hast. Und dort will er dich versorgen, dort versorgt er mich. Und ich habe gemerkt bei mir, wenn ich so schaue, mein Vertrauen ist gewachsen in diesen Feldern. Und ich merke, es verhebt. Ich merke, da ist nicht das Sandfundament. In meinem Leben spüre ich immer mehr, da ist wirklich ein Felsenfundament. Es verhebt. Dass die Stürme kommen in unserem Leben, ist klar. Da haben wir in der Geschichte am Anfang schon gehört. Es kommt ein Stürme. Die Frage ist nur, hast du Fuß auf dem Felsen oder auf dem Sand gebaut? Aber Stürme tut es. Und dann kommt es darauf an. Wir können jetzt sagen, ja gut, aber wie ausgeprägt ist denn die Versorgung von Gott? Wie muss man sich denn das vorstellen? Ja, vielleicht gibt er mal ein bisschen zu wenig. Da kommt man vor, wie diese Situation im Auszug, wo sie gesagt haben, ja, du hast uns zwar Wasser aus dem Felsen gegeben, aber gibt er mir auch Fleisch auf den Teller? Gott segnet uns auf der Wanderung von unserer Arbeit, dort, wo wir dran sind. Und zwar so. Verschwenderisch. Nicht kärglich, nicht ärmlich, nicht ein bisschen, dass du gerade so knapp kannst im Hunger durchknacken und überleben. Nein. Das ist das, was wir heute antreffen. Geh in Migros, geh in Coop, in Aldi, wo immer. Und schau die Gesteller an. Und die meisten von uns haben ein paar Franken, vielleicht auch ein grosses Hunderternötchen und können dort etwas posten. Das ist unser Gott. Und genau so hat er es gemacht mit dem Volk Israel. Er hat sie nicht kärglich ärmlich versorgt. Das war zwar in der Wüste, aber wir haben es ja gehört und gesehen. Sturzbäche sind rausgekommen aus den Felsen. Aber wie kann man das ganz praktisch erleben? Sabrina Kamm hat das erlebt. Komm, führe ein bisschen gut, Sabrina. Sie hat es erlebt. Die einen von uns haben ihre Geschichte schon mal gehört. Das macht nichts. Gott sagt, erzählt euer Erlebnis immer wieder. Wunder und Taten von Gott immer wieder erleben. Lassen und erzählen lassen. Oh, excuse. Und Sabrina war unterwegs gewesen und hat Gott erlebt. Und jetzt erzähl doch du uns, wie denn das bei dir war.
Genau, das war, als ich auf dem Weg auf Uganda war. Ich bin im Flieger gesessen, also dort, wo es kein Zurück mehr gibt. Und plötzlich sind mir so Gedanken gekommen, was machst du da überhaupt? Jetzt reisest du da einfach in ein Land, das du niemand kennst und du weißt nicht, was dich erwartet. Und dann ist es auch noch ein Drittweltland. Und ja, hat dann einfach einen kleinen Moment zweifelt. Und plötzlich sind andere Gedanken gekommen. Und ich habe gespürt, Gott will mich jetzt an diesem Punkt haben. Ich habe es, also es ist auch von der Planung her schon, wie hat immer alles zum anderen zusammengepasst und es ist alles wie am Schnürli gelaufen und ich habe immer das Gefühl gehabt, es ist das Richtige, was ich tue und da ist jetzt dran. Und ich habe wie gespürt, so eine Freude, aber nicht meine Freude, sondern ich habe wie das Gefühl gehabt, es ist Gott, der sich freut, dass ich jetzt mitkomme auf die Reise und mich einfach darauf einlasse. Und ja, er wird erwarten, was er für mich bereit hat und es ist wirklich so gewesen, dass er mich überreich verschenkt hat. Also ja, ich habe so viele tolle Erlebnisse gemacht und so viele neue Leute kennengelernt, die hätte mir da gar nicht vorstellen können, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
So gut, danke vielmals. Was haben wir gesehen? Der Sturm ist gekommen. Ich gebe dir das jetzt wieder, Martin. Der Sturm ist plötzlich gekommen. Im Flug, unterwegs, sie hat etwas geplant, das ist Alltag. Sie hat betet und das Mal erlebt, die Ruhe kommt wieder. Und da haben wir festgestellt, ihr Fundament ist auf dem Fels. Es hat verhebt für sie. Und jetzt bist du dran. Jetzt möchte ich dich herausfordern. Und dich fragen, was ist deine grösste Herausforderung? Wo bist du dran? Was ist deine Knacknuss? Und ich schlage dir vor, wenn wir das jetzt machen, dann nimm nicht irgendwo die zweitkleinste oder die allerkleinste, sondern gerade die grösste. Gerade die, die am meisten packt. Weil dann kann Gott am besten dir beweisen, wie er es wirklich meint mit dir. Und erlaub dem Heiligen Geist, das Zepter in dieser Sache zu übernehmen. Erlaub ihm, sein Banner gegen diese Sache zu stellen, die vielleicht einfach zu gross ist und schwierig ist für dich. Und was bedeutet das? Dann darfst du loslassen, in seine Hände gehen. Er übernimmt es dann von dir. Und dann, ganz wichtig, dann beobachte, was dann passiert. Ich schreibe Tagebuch, nicht jeden Tag, aber ich schreibe so ein Erlebnis auf mit Gott. Der hat schon über 400 Seiten. Kein Felder, schreib es auf. Weil wir sind so vergesslich. Volk Israel war vergesslich. Sie sind alle vergessen, was er gemacht hat. Und das hat Gott so verletzt, weil sie es alle vergessen haben. Schreib es auf. Vergiss es nicht. Und nochmal etwas. Und dann erzähl es. Im Psalm 78 heißt es, Vers 3, was wir gehört und erfahren haben, das wollen wir auch unseren Kindern nicht verschweigen. Aber nicht nur den Kindern. Natürlich zuerst den Kindern. Erzähl es in deiner Familie. Sag es deinen Kindern, was du erlebt hast mit Gott. Und dann erzähl es anderen Leuten. Nicht alle Leute haben eine Situation mit Kindern zu Hause, aber alle haben andere Menschen um sich herum. Erzähl deine Erlebnisse mit Gott dort. Das gibt er uns zum Auftrag. Das hat er dem Volk Israel gesagt. Erzähl das. Das ist ein Auftrag. Das gilt für uns. Ich sage es dir. Erzähl das, was du mit Gott erlebst. Und dann wird Gott gross gemacht und andere Menschen kommen immer mehr Vertrauen über in den Gott. Ich möchte beten. Vater, du bist in unserer Wüstenwanderung mit dabei. Du führst uns alle in unsere Aufgabe hinein. Und du hilfst uns, dir zu vertrauen. Hilf uns, dass unsere Sandfundamente kleiner werden, dass unsere Scheinsicherheiten kleiner werden. Wir wollen auf dich bauen und dein Wille soll geschehen. Wie im Himmel, so auf Erden und auf der Erde zuerst bei mir. Dein Wille bei mir. Ich bitte dich, Herr, dass wirklich die Sandfundamente, die wir darauf aufgebaut haben, dass wir die erkennen und dass wir die loslassen. Und dass wir dir wirklich glauben und vertrauen, dass du für uns sorgst. Und ich bitte dich, Herr, dass wir dürfen erleben, was es bedeutet, wenn denn der Sturm kommt und er kommt. Ob dann das Haus steht und dass wir erleben dürfen, wie unser Haus eben auf dir gegründet ist, auf dem Fels und nicht auf irgendwelchen Scheinsicherheiten und dem Sand. Ich segne dich mit dem Geschenk vom Können loslassen. Ich segne dich mit der Sehnsucht, Gott, dass du die Sehnsucht von Gott nach deinem Herz, nach deinem Vertrauen darfst erleben. Amen.